Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilmen.de. Heute ist ein besonderes Event, denn ich hatte Frank Thelen bei uns zu Gast und ja, hätte mir das einer vor 3-4 Jahren erzählt, dass ich mal einen Podcast mit Frank Thelen mache, dann hätte ich noch gesagt, ja, ist klar. Heute ist es passiert. Ich hatte Frank und Mike. Judith ist im Management von Tech Capital und dort insbesondere für den Bereich Sales zuständig. Und ja, wir haben über Tech Capital gesprochen. Wir haben über Franks Begeisterung für Technologie gesprochen. Wir haben über 1-2 Projekte gesprochen, die in dem Fonds stattfinden. Und am Ende konnte ich es mir natürlich auch nicht verkneifen, Frank nochmal zur aktuellen politischen Situation zu befragen und zu einem Großprojekt, was hier bei uns in der Region gerade umgesetzt werden soll im Bereich neuer Technologien. Und es ist auch wieder ein fast 50-minütiges intensives Gespräch geworden, aber wirklich sehr, sehr spannend. Es zeigt, dass Frank, insbesondere Frank und auch Mike, dass es wirklich sehr angenehme Persönlichkeiten sind und ja, sich auch Zeit nehmen für den Vertrieb, für den Austausch, für die Diskussion. Und ein ganz besonderes Nugget nehme ich jetzt schon mal vorweg, denn wir sind im Laufe des Interviews auf die Idee gekommen, dass wir ein Community-Treffen, also ein Roundtable machen werden, an dem Mike und Frank teilnehmen werden, mit dem Ziel, sich über den Fonds, über Technologie, über sonstige Dinge auszutauschen. Und wir werden euch in Kürze informieren, wie genau wir dieses Event organisieren, wo wir es organisieren und wer dabei sein kann und wie du dabei sein kannst. Also bleib auf jeden Fall dran, auch in den nächsten Folgen, denn irgendwann werden wir das hier rausgeben, wie das Ganze ablaufen wird. Also das erstmal vorweg und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Podcast mit mir, Frank Thelen und Mike Judith. Also let's go. Ja, hallo Frank, hallo Mike, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch über euren Fonds und über alles, was euch so bewegt. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, dass wir beide sein dürfen.
Wir freuen uns auch.
Ja, wir legen mal los. Frank, wir fangen mal mit dir an. Es geht heute um den Fonds, um einen Fonds, den du ja mit ins Leben gerufen hast, aus der Wiege gehoben hast. Und es ist jetzt an der Zeit, ihr seid seit einiger Zeit unterwegs. Ich glaube auch insbesondere deswegen ist Maike auch zu euch ins Team gestoßen, weil ihr jetzt auch aktiv in den Vertrieb gehen wollt und nicht nur auf deine Medienpräsenz sozusagen setzt, was den Vertrieb des Fonds angeht. Was war der Ursprungsgedanke dabei, dass du gesagt hast, hey, ich möchte auch in den Vermittlermarkt rein mit diesem Fonds?
Du, ich glaube, der Vertrieb gehört dazu und wir haben erstmal genau das Team aufgebaut, das Produkt aufgebaut und für mich, ich durfte schon viele Unternehmen aufbauen, ist die Industrie neu. Und jetzt sozusagen, nachdem wir das aufgebaut haben, war einfach der Vertrieb jetzt das nächste wichtige Thema. Und ja, das ist natürlich, sage ich mal, jetzt sieht man, wer das sieht, ein bisschen mein Grinsen sozusagen, ein bisschen stolz auch, dass Mike zu uns gekommen ist nach seiner bisherigen Karriere und geben da jetzt mit Passion Gas. Ich selber bin auch bei dem einen oder anderen Termin mit sozusagen auf der Straße, wenn ich das so sagen darf, und ja, darf mit unterstützen. Also es macht doch einfach Spaß, hier mit einem Profi nochmal das ein oder andere zu lernen. Und deswegen, ja, Vertrieb ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns.
Ja, cool. Mike, dann lass uns direkt mal da einsteigen. Frank hat es ja gerade schon erwähnt, deine Vertriebskarriere. Dann ja, lass doch mal hören, was hast du zu bieten?
Nein, es ist, ich glaube, man merkt das auch, wenn man uns zusammen in der Interaktion sieht oder, um bei Franks Wortwahl zu bleiben, auf der Straße sieht. Wir kommen sehr gut klar miteinander und der Stolz und die Wertschätzung ist ja auch gegenseitig, ja. Und trotz meiner langen Vertriebskarriere bin ich hier hingekommen, um mit Frank und dem erweiterten Team auch noch eine Lernkurve zu machen. Ja. Und das hat sich bis jetzt auch total bewahrheitet. Also vergeht hier kein Tag, an dem ich nicht dazu lerne. Und das war, obwohl ich ja Mitte, manche würden sagen Ende 40 bin, auch nochmal intendiert, einfach den nächsten Schritt zu machen und dem nächsten interessanten Ansatz, Fondsansatz zu helfen und die frohe Botschaft dessen, was wir hier tagtäglich leisten, in die Breite zu tragen, weil ich glaube, dass in der Vergangenheit nicht so ganz scharf reflektiert wurde und dass auch eine meiner Herausforderungen und Aufgaben hier dafür zu sorgen, aus dem Maschinenraum zu berichten und die harte und gute Arbeit, die hier geleistet wird, in die Breite zu tragen.
Ja. Man muss ganz offen sagen, natürlich, wir haben ja diesen Fonds quasi ein bisschen als Family Office auch gestartet, weil wir selber davon überzeugt sind selber sehr massiv investiert. Wir haben über Dekaden einen Track Record im Venture Capital, haben hier wirklich ein herausragendes Team und auch Insights, aber das erste Jahr war holprig, muss man auch ganz klar sagen, weil wir hatten eine sehr starke Zinswende. Die hat uns auch stärker getroffen, als ich persönlich das gedacht hätte. Aber das gehört zum Unternehmertum dazu. Wir sind aufgestanden, wir haben optimiert, wir haben das Team erweitert, wir haben die Software erweitert. Und ich glaube, heute jetzt gerade in den letzten zwei Jahren auch kann man sehen, dass wir diese Performance liefern können. Aber genau, der Start war holprig und deswegen nochmal umso schöner, dass Mike sich davon nicht hat abschrecken lassen, sondern in den Maschinenraum geguckt hat und gesagt, was macht ihr denn da? Ist das wirklich ein sinnvolles Produkt? Und dass wir jetzt heute dann gemeinsam hoffentlich dann auch die Erfolge hier mitnehmen können.
Ja. Und wenn ich das an der Stelle noch sagen darf, als wir anfingen vor 15 Jahren einen Technologiefonds aus Norwegen zu promoten, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, da glaubten noch nicht einmal die norwegischen Senior Manager dran, dass das irgendjemanden interessieren könnte, einen Fonds zu vertreiben und in die Fläche zu bringen, der aus dem Oslofjord heraus gemanagt wird. Und schon damals war ich der festen Überzeugung, dass dieses Produkt seine Daseinsberechtigung hat. Und ich hatte hier, als wir uns dann kennenlernten auf einem Panel in Antwerpen und den Ansatz besser verstand, dasselbe Gefühl, dass es hier ein unfassbares Gap, eine unfassbare Kluft gibt zwischen dem, wie der Fonds von außen wahrgenommen wird und dem, was wirklich hier in Bonn geleistet wird. Wir haben es mit jemandem zu tun, mit Frank, der wie kaum ein anderer in Europa Technologie versteht, Zugänge hat, Unternehmen vom ersten Schritt an unternehmerisch begleitet hat, technologische Dinge sehen kann, einschätzen kann. Er hat ein Team hier, das mich völlig begeistert hat. Wissenschaftler, ja, junge Leute einfach, die auch meine Lernkurve steil halten. Und es freut mich unfassbar jetzt, dass wir in den letzten Wochen und Monaten gezeigt haben, dass wir nicht nur lernwillig sind, sondern auch lernfähig sind. Wir treten unter einer neuen starken Marke auf. Gunnar Miller kam ins Team. Also man sieht, dass hier sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen und dass das Ganze jetzt auch von der Wertentwicklung gestützt wird, die letzten Wochen und Monate, glaube ich, stimmt uns unfassbar froh und motiviert uns weiterhin, das zu vernachhaltigen.
Ja, Frank, was war denn bei dir jetzt nochmal einen kleinen Schritt weiter zurück? Was war denn überhaupt bei dir die Motivation, in dieses Fondsbusiness einzusteigen? Weil du wirst ja damals schon gewusst haben, dass das ein Haifischbecken ist und dass das jetzt nicht unbedingt ich sag mal, so ein leichtes Ding ist, wo man einfach mal durchmarschiert, aber du hast es dann am Ende trotzdem gemacht und hast ja selber auch gerade schon gesagt, im ersten Jahr jetzt auch nicht gerade vielleicht das geerntet, was du dir erhofft hast, aber ja, du hast es durchgezogen und was war deine Motivation?
Das ist eine Kombination von vielen Themen. Das eine, mich begeistert Technologie und nicht nur im frühphasigen Bereich, wo wir mit Freigeist investieren, sondern auch in der späteren Phase, wo dann solche Plattformen auch wie ein Tesla oder ein Palantir richtig groß werden, um dann zu verstehen, ist das wirklich ein unfairer Vorteil, der hier generiert wird? Wie groß kann das Ganze werden? Also diese Technologie-Investments begeistern mich. Und dann natürlich der Aktienmarkt sozusagen ist das herausforderndste Schachspiel der Welt. Ja. Und da geht es um Geld und zu sagen, wie kann man hier einen Mehrwert liefern? Und ich glaube, man muss eine ganz spitze und eine besondere Ansatz im Aktienmarkt haben, damit man seine Daseinsberechtigung neben den sehr sinnvollen, breiten ETFs hat. Und da haben wir einfach mit unserem VC-Ansatz, mit den Erfahrungen, wo wir bauen mit Endurosat Satelliten, mit Robco bauen wir Roboter, mit Lilium, was natürlich jetzt vor großen Herausforderungen steht, aber haben wir ein komplettes Flugzeug entwickelt mit eigenen Batterien. Also wir sind sehr nah dran an der Werkbank, verstehen die Technologien, haben natürlich langfristige Partnerschaften mit Nvidia und so weiter. Das alles zusammen mit dem Wunsch, auch mein eigenes Kapital, auch ich werde älter oder bin älter, aus dem Venture Capital heraus, dann anzulegen langfristig, weil ich nicht alles wieder ins Venture Capital reingeben kann, weil man kann nicht beliebig viele Seed-Checks gut schreiben, glaube ich. am Ende des Tages wird das Geld gespendet. Das aus diesen ganzen Kombinationen heraus habe ich gesagt, jetzt baue ich einen Fonds und ich will, dass andere mit dabei sein können, weil mich auch Aktien und genau das, was zum Beispiel Christian Lindner jetzt auch versucht hat mit dem Vorsorgedepot, mich einfach begeistert. Und da habe ich gesagt, da lief mir der richtigen Baustein. Klar, genau wie gerade gesagt, das erste Jahr war natürlich mit der Zinswende eine große Herausforderung. Sowas gehört aber auch dazu im Unternehmertum. Und jetzt, glaube ich, haben wir unseren Groove sozusagen gefunden und sind ein Baustein, der sich von anderen deutlich abhebt und eine gute Ergänzung für die meisten Depots.
Ja, wie, könnt ihr gleich mal selber entscheiden, wer darauf antwortet, aber wie seht ihr denn jetzt die Positionierung von einem klassisch gemanagten Investmentfonds in einem Zeitalter, wo ein 17-, 18-Jähriger heute damit aufwächst, dass er eigentlich weiß, okay, ich lade mir in wenigen Sekunden irgendeine Broker-App runter und kann dort mit nahezu null Kosten, zumindest vermeintlich null Kosten, eigentlich meinen eigenen Vermögensverwalter spielen. Und wenn man Instagram glaubt, kann man damit ja auch sehr schnell sehr erfolgreich sein. Und jetzt kommen die gemanagten Fonds, die spitz positioniert sind. Wo ist da die eure Nische?
Also ich glaube, ich habe jeden Tag mehr Respekt vor unserem Job hier, weil es ist ein komplexes Schachbrett. Es gibt auf der einen Seite die Makrothemen, die man leider auch mit berücksichtigen muss, geografische Themen wie zum Beispiel, wie viel China-Exposure will ich denn haben, und dann in die Einzelunternehmen reinzugehen, dort, was wir glauben, auch vor Ort zu sein, mit dem Management im Austausch zu sein, Dinge nachzurechnen oder zum Beispiel bei einem Hyperfine, das ist jetzt ein MRT bei uns, wirklich die Bildqualität sich anzugucken, das mit Radiologen dann zu klären, oder bei SoFi halt wirklich auch mit den Partnern zu sprechen, die diese Banking-Plattform nutzen und so weiter. Das kann keine Einzelperson leisten und schon gar nicht nebenbei. Trotzdem, wer Spaß an Aktien hat, soll auch mal wieder kleinere Positionen selber kaufen. Aber man muss fairerweise sagen, wenn man dort mitspielen will und eine Überrendite generieren will, dann ist das einfach sehr teuer und sehr aufwendig. Deswegen haben wir so ein breites Team und allein die ganzen Datenzugänge, die man braucht, um darauf dann seine Entscheidung zu treffen. Und wir haben auch proprietäre Software entwickelt. Das kann kein Ein-Mann-Team machen, und auch wir, obwohl wir schon fast 100 Millionen Assets wieder an der Management haben, aktuell verbrennen wir Geld, ja, was total fein ist. Das heißt, wir investieren hier als Venture, als VC quasi in unsere eigene Plattform, und das sind Investitionen, sage ich mal, die kann man als Einzelperson nicht leisten. Ja. Trotzdem nochmal, wer Spaß daran hat, finde ich es immer toll, mit Aktien loszulegen. Was aber auch nochmal wichtig zu betrachten ist, dass hier jetzt keine Steuer- und auch keine Anlageberatung, aber man muss auch mal schauen, dass Fonds oder auch ETFs, beides nach meinem Wissen zumindest, in Deutschland auch steueroptimiert sind und man beim Verkauf zum Beispiel auch nicht verliert, weil sie ja steuerneutral sind. Auch da kann sich gerade über den Compounding-Effekt dann ein Fonds oder ein ETF nochmal eine deutlich bessere Performance bringen als die Einzelaktienauswahl. Mhm.
Das Thema ETFs, Thorsten, das unterschätzen wir natürlich nicht. Mhm. Aktuell ist es noch so, dass wenn man in Europa über ETFs spricht, man meistens passives Investieren damit meint. Und gibt es einige, die sagen, das widerspricht sich. Ja, entweder ich investiere oder ich gehe passiv in den Markt. Passives Investieren gibt es eigentlich gar nicht. Aber die Wahrheit ist, es gehen einige an Flows genau in diese Richtung. Und natürlich schauen wir uns das an. Und das führt allerdings auch zu den Konzentrationen am Markt, die wir aktuell sehen. Also wir visualisieren das immer am Beispiel des MSCI World. Da haben wir über 30% Technologie, davon 2/3 Big Tech, die immer selben Namen. Ja. Beim S&P ist sogar noch dramatischer, kommen wir über 40% Tech Exposure, davon auch 2/3. Ja. Die immer selben Big Techs, oder in anderen Worten, die 5 größten Positionen im S&P 500, die vereinen fast 30% des Index, und die anderen 70 müssen sich 495 Unternehmen teilen. Also ich finde, dass in diesem Umfeld ein Produkt, das wirklich einzigartig ist, obwohl es ja schon ein paar 10.000 Fonds in Deutschland gibt, aber dieser Ansatz hier ist einzigartig. Mhm. Und ein anderer Trend, den wir sehen, außer dem ETF-Trend, ist der Trend hin zu privaten Asset-Klassen. Und ich glaube, dass wir mit unserem Ansatz da schon ziemlich nah dran sind, denn unser Haus kommt aus dem Venture Capital. Und wir bieten so etwas wie einen exklusiven Venture Capital Ansatz in die öffentlichen Märkte hinein. Und wir haben da schon einen sehr großen Markt. Denn was wir immer wieder hören von Private Bankern, auch von sehr großen Häusern, ist, dass Venture Capital, davon kann Frank ein Lied singen, die guten Fonds sowieso überzeichnet sind. Also es ist extrem schwierig, es reinzukommen. Zweitens, wenn es das sehr, sehr bekannten großen Banken gelingt, dort platziert zu werden, dann ist es mit erhöhtem organisatorischen, administrativen Aufwand verbunden, also enorme Dokumentationspflicht. Mhm. Es ist ein Riesenkostenthema, weil sowas von Beraterschulungen abgesehen auch den Anleger am Ende sehr viel Geld kostet. Es ist intransparent, es ist illiquide und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier mit diesem Produkt die Möglichkeit, in frühphasige Innovatoren zu investieren, bei voller Transparenz, weil alle Einzeltitel auf unserer Webseite zu finden sind. Und nicht nur das, sie werden auch von Frank und dem Team kommentiert. Das heißt, man kann immer mit dem Finger am Puls der Zeit bleiben. Man braucht nur auf die Webseite zu schauen. Man weiß also auch, wie schätzen wir so Unternehmen ein, wie schätzen wir die letzte Berichtssaison ein.
Tech.capital.
Tech.capital ist die Seite. Dann gibt es auch noch ein paar schöne Newsletter, Quartalsupdates aus unserem Haus. Frank hat seinen Newsletter. Das heißt, wir bieten hier das volle Programm und haben einen sehr, sehr exklusiven Ansatz mit einem fokussierten Portfolio, frühphasige, wachstumsstarke Innovatoren zeichnen zu können. Und ich glaube, dass wir da in einer sehr, sehr interessanten Nische sind.
Zwei Sätze dazu noch. Schaut euch bitte mal, das hat mich selber auch schockiert, schaut euch bitte mal die einzelnen Holdings, und man muss es dann irgendwann reporten, in euren Fonds oder auch ETFs an. Da werdet ihr, oder zumindest ich war erschrocken, auch wenn ich es für Freunde getan habe, wie viel Nvidia, Microsoft, ASML, herausragende Unternehmen, aber selbst in Cleantech-Fonds, den wir gerade aufgelegt haben, als ich mir dann die Wettbewerber angeschaut habe, da habe ich immer gedacht, was hat das jetzt genau mit Nvidia und Microsoft zu tun, dass immer die Top-Holdings waren. Ja. Also ihr habt eine Menge von diesen Unternehmen drin, die sind auch super gelaufen, das sind auch tolle Unternehmen, aber da muss ich sagen, oder wir sagen da, das ist eigentlich kein aktives Fondsmanagement wert. Ja. Dann nimm, und was ja auch super gut ist, eine Nasdaq, eine S&P oder was immer, auch ETF, sondern wenn ich in Fonds investiere und wir nehmen unsere Gebühren, dann brauche ich auch ein Portfolio, das ist das, was wir erwarten, das wirklich differenziert ist, was kaum Überschneidungen hat, weil sonst kann ich auch die ETFs nehmen. Und das genau liefern wir und challenge das auch bei anderen Produkten. Sind es die Experten, die neue Titel reinbringen, die man dann auch bewusst eine gewisse Gebühr zahlt, weil die aktives Management machen? Ansonsten lieber dann doch, finde ich, den breiten ETF nehmen.
Und der Moment ist natürlich auch extrem interessant. Zur Wahrheit gehört ja, dass als die Märkte 2022 einbrachen, wir und die Märkte erstmal mit 50% in die Knie gingen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt aber auch super interessante Einstiegsniveaus und die Tatsache, dass wir jetzt auf 3- oder 6-Monats Sicht den Nasdaq deutlich outperformen konnten. Ich glaube, wir reden hier in beiden Fällen um circa 15% Nasdaq versus 30% in unserem Flaggschifffonds. Mhm. Das zeigt einfach, dass diese Rotation tatsächlich stattfinden könnte und dass wir es trotz dieser kurzen Aufholjagd, die wir jetzt gesehen haben, es immer noch mit historisch niedrigen Einstiegsniveaus zu tun haben. Und die Kombination ist einfach unfassbar spannend.
Ja. Was dafür notwendig ist, um das aufrechtzuerhalten, ist ja eben, ich glaube, dieses Visionäre, was Frank insbesondere ja du mitbringst. Und ich würde gerne mal mit dir in zwei Beispiele reingehen. Eins, was du eben auch selber schon erwähnt hast, dieses MRT-Thema. Ich habe da auch einen Post von dir zugesehen. Das ist ja eine Technologie, würde ich sagen, die greifbar ist für jeden. Jeder weiß, was ein MRT ist, aber es ist jetzt irgendwie doch wieder was Besonderes. Beschreib mal ein bisschen, was die Besonderheit an dieser Technologie ist, die da jetzt entstanden ist und wo ihr offensichtlich auch sehr zeitintensiv früh reingegangen seid.
Was wir glauben ist, dass Technologie, wenn sie skaliert, deutlich günstiger wird und in der Masse verfügbar wird. Mhm. Was Hyperfine als MRT, was eigentlich eine sehr, sehr teure und komplexe Technologie ist, getan hat, sie haben quasi diese Smartphone-Dividende abgegriffen, weil dort Sensoren und Technologien in einer solchen Skalierung entwickelt wurden, dass sie günstiger sind, und haben gesagt, wir bauen ein MRT, was auf modernen Technologien deutlich günstiger produzierbar ist. Es erreicht nicht die Bildqualität von den ganz teuren und komplexen Maschinen, aber das kompensieren wir wiederum durch Daten und KI, sodass wir ein sehr günstiges, um viele, viele Faktoren günstigeres, auf einmal ein mobiles MRT haben, das dann für ausreichend viele Anwendungsgebiete, dieses immer wieder dieses 20% der Anwendungsgebiete gleich 80% des Marktes, ja, Bilder bringen. Und da ist genau das Unternehmen gerade in so einer spannenden Kurve, wo man diese Adaption sieht. Und das sind schon, sage ich mal, so ein Posterchild von uns, was quasi unsere DNA widerspiegelt. Das sind so Technologien, die wir dann entdecken und wo wir dann investieren. Aber das ist immer sehr schwierig, muss man auch sagen, eine große Herausforderung. Wann genau baue ich dann welches Exposure? Also wie viel Kapital allokiere ich? Weil wir schauen schon auch, wann kommen die Cashflows? Ja. Dafür haben wir ja auch genau unsere Finanzleute heute hier bei Tech Capital, die dann auch mit ihren eigenen Discounted Cashflow-Modellen sagen, okay, wann ist der Cashflow da? Und da muss man sagen, zu Beginn des Fonds haben wir da vielleicht auch zu progressiv manchmal investiert. Ja. Aber heute haben wir eine hohe Disziplin, ja, spannende Technologie. Wann entstehen die Cashflows? Wann wollen wir mit welcher Menge allokiert sein? Aber genau das ist, was man in unseren Fonds bekommt. Dieses Dabeisein in der nächsten Welle von verschiedensten Technologien, auch Krypto und anderen Themen, die dann wirklich auch herausragende Renditen liefern können.
Ja. Frank, was ist aus deiner Sicht, also ich habe ja eben dieses MRT-Thema so besprochen, dass also jeder kennt im Grundsatz die Technologie. Was ist aus deiner Sicht so der Gegenpart in eurem Portfolio, wo du sagst, okay, das ist ein Investment, was wir getätigt haben oder tätigen wollen, vielleicht auch in Kürze, wo aber die Realisierung der echten Technologie, dass sie in der Masse ankommt, noch sehr weit voraus liegt, weil es halt einfach noch so neu ist oder ein ganz neuer Ansatz ist?
Also ich würde sagen, dass Hyperfine, so heißt das Unternehmen, und Suit ist das Produkt, genau da ist. Okay. Es ist sehr, sehr früh in der Kurve, weil eben hat noch keine großen Cashflows, sondern die verkaufen, ich glaube, 10 oder 20 Geräte im Jahr. Also das ist eben eher frühphasig. Wir haben aber auch spätphasige Unternehmen, also relativ spätphasig, zum Beispiel PayPal. Das ist jetzt einer der Namen, den vielleicht schon mal gehört hat. Ja. Aber wir haben dort investiert, weil wir gesehen haben, dass der CEO getauscht wurde und dass das Unternehmen endlich aufgewacht ist, weil es quasi wie ein schlafender Elefant da war. Ja. Das ist dann, würde ich sagen, das Ende unserer Investments, ja. Mhm. Aber Hyperfine ist am Anfang frühphasig und die Mischung dann in dem Portfolio, was wir in den jeweiligen Fonds anbieten, das macht es aus, sodass man, sage ich mal, etabliertere Unternehmen wie ein PayPal, aber auch ein Hyperfine am Anfang hat. Da bieten wir dann zwei Mischungen an. Das eine ist der Flagship-Fonds, den Mike angesprochen hat. Mhm. Da geht es dann halt auch auf einen Tesla und ein Palantir und PayPal und so weiter an der Ende. Mhm. Dann haben wir aber auch einen reinen Smaller-Mid-Cap-Fonds, wo ich dann quasi noch näher an die Hyperfines und Co. rangehe und frühphasig investiere. Ich will noch eine neue Position bei uns hier auch mal vorstellen. Da geht es um Recycling von Autoreifen. In Deutschland, das wird auch international expandiert und da muss man schon sagen, schauen wir zum Beispiel vor Ort auch uns an, wird das funktionieren? Wir sprechen mit den Partnern. Und jetzt kann man sich sagen, Frank, Recycling von Autoreifen in Deutschland bei den Energiepreisen? Mhm. Und wir sagen ja, weil das Verfahren so gebaut ist, dass es eben sogar Energie liefert. Denn das Recycling passiert mit der Energie, die in den Reifen quasi gespeichert ist. Mhm. Und dann sage ich, dann kann ich es auch in Deutschland machen, weil ich glaube leider nicht daran, dass die Energiepreise hier so schnell runterkommen. Das heißt, das sind so Dinge, wo wir in der Finanzdisziplin heute, glaube ich, noch deutlich besser sind und wirklich durchrechnen, wann entstehen da welche Free Cashflows. Aber das ist eine neue Position von uns, Reifen Recycling, die dann aber auch eher in der frühphasigen Sache ist. Ja. Und dann, genau, wie gesagt, hinten raus, da gibt es im Portfolio auch späterphasige Unternehmen, die dann schon sehr erfolgreich im Markt sich etabliert haben, aber auch immer noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben.
Also vielleicht zur Einordnung, das sind genau die Unternehmen, nach denen du fragst, Thorsten, und die man auch von einem Haus mit dieser Expertise wie dem unsrigen erwarten darf. Ja. Zur Einordnung, diese frühphasigen Unternehmen liegen prozentual im Flaggschiff-Fonds im einstelligen Prozentbereich. Mhm. Fast die Hälfte des Portfolios in Prozenten angegeben, also knapp 50%, sind entweder gerade profitabel oder stehen kurz vor der Gewinnschwelle und nochmal 40% sind nachhaltig profitabel. Das zur Gesamteinordnung des Portfolios.
Ja, jetzt lass uns mal zurück auf den Vermittler kommen, denn um den geht's ja hier auch. Was erwartet ihr euch aus dem Vermittlermarkt? Also was ist eure Strategie, eure Erwartungshaltung, mit der ihr jetzt ihr seid ja viel unterwegs, also auf großen Veranstaltungen, insbesondere Mike, mit welcher Intention geht ihr da rein? Was ist das strategische Ziel?
Das strategische Ziel ist, nachhaltig im Beratermarkt Fuß zu fassen. Denn wir bieten den Beratern zuletzt eine sehr, sehr ansprechende Performance. Wir bieten so Venture Capital Light im Aktienmarkt sozusagen. Wir bieten technologische Einblicke durch Franks Newsletter, durch Franks Statements. Nehmen wir die Beraterinnen und Berater mit auf die Reise in die globale Technologie. Und im Gegenzug bekommen die Berater halt Zugang zu frühphasigen, wachstumsstarken, innovativen Unternehmen. Wenn es nach uns geht, unterbewertet, die sich dann im Portfolio wieder. Und das ist nicht nur eine sehr spannende Reise, die den Beraterinnen und Beratern auch die Möglichkeit gibt, dieses Wissen weiterzugeben an ihre Klientel, sondern auch eine, wie wir eben ausgeführt haben, die aufgrund der enormen Konzentrationen in den Indizes, Stichwort passives Investieren oder aktives Investieren mit den immer selben Namen unter den Top-Positionen, die Möglichkeit gibt, das Portfolio sinnvoll zu diversifizieren. Also wir bieten Access, Zugang zum wachstumsstarken, innovationsstarken Technologiesektor, der wieder in der letzten Berichtssaison nach Umsätzen und Gewinnen die Weltwirtschaft dominiert hat, erstens. Und zweitens tun wir das aus dem deutschen Rheinland, also aus dem Bonner Bogen heraus. Das heißt, wir haben einen riesigen Vorteil dadurch, dass wir im Prinzip deutschsprachig aufgestellt sind, dieses Wissen auch eins zu eins direkt bei voller Transparenz weiterzugeben. Und ich glaube, das Gesamtpaket ist durchaus sinnvoll und hat einen Platz in der deutschen Beraterlandschaft oder in der deutschsprachigen zunächst einmal Beraterlandschaft verdient.
Ich glaube, dass die Berater auch eine ganz wichtige Stelle haben, denn wie sollen die Menschen ihre Geldanlage machen? Und dafür gibt es ja genau die Berater, die jetzt dann aus ihrer Erfahrung heraus in den Dialog mit uns treten können und dann auch uns challengen können, weil sie das Fachwissen haben und sagen, macht dieser Baustein Sinn? Und so sind wir da in einem, glaube ich, sehr respektvollen Dialog, um dann zu sagen, ist das 2,5, ist das 5, ist das maximal 10% für Kinder, aber eben auch nicht mehr. Ja. Und dann zu sagen, aber es sollte in einem Portfolio sein, weil es aktiv gemanagt ist, weil es eben keine Überschneidung mit einem S&P 500 hat oder sehr, sehr geringe. Und genau in diesem Dialog sind wir. Und deswegen glaube ich, dass die Berater eine wichtige Funktion haben und wir dann halt mit ihnen im Dialog.
Ja, Frank, gab es eine Zeit, wo du mit Vermittlern oder wo vielleicht auf Vermittlerseite noch so eine gewisse Zurückhaltung da war? Hast du vielleicht sowas gespürt? Weil du warst ja schon, also in der Höhle der Löwen wurden dir öfter auch mal Finanz-Apps gepitcht oder so, wo du auch häufig mal positives Feedback gegeben hast, hey, cooler Ansatz. Und jetzt hast du einen Fonds und gehst proaktiv auf den Vermittlermarkt zu. Gab es da irgendwann mal so Momente, wo der eine oder andere gesagt hat, wieso kommt er jetzt und will von uns? Oder? Also gab es sowas? Ja.
Du, ich glaube, dass das, was teilweise zurückgespiegelt wird, ist Promi-Fonds. Ne? Und ich verstehe, dass Promi-Fonds nicht gut sind, weil ich glaube, nur weil man prominent ist, einen Fonds zu machen, macht gar keinen Sinn. Ja. Wenn man dann aber mit uns spricht und auch mit mir im Tiefen spricht, sagt, der ist halt auch prominent, aber der macht halt seit 25 Jahren Venture Capital und der versteht das auch und der hat vor allen Dingen massiv sein eigenes Geld da drin und vermarktet nicht irgendwas von irgendwelchen Beratern, sondern es ist im Kern er selber von der Strategie her, er leitet das Team. Es ist eben, ich bin leider sozusagen auch prominent, aber es ist ein wirklich, wirklicher Fonds, der mein Family Office ist, wo ich zu 1% dahinter stehe, wo wir das Research gemacht haben. Dann glaube ich, haben wir auch das positive Feedback bekommen. Das waren teilweise so ein bisschen die Diskussion, die man hatte. Aber immer, wenn ich dann vor Ort sein darf, wir gemeinsam diskutieren und jetzt natürlich auch mit Mike, ist relativ schnell klar, wir machen hier eine ganz ehrliche Arbeit. Das ist ein sinnvoller Baustein in den meisten Depots. Ja. Und von daher, genau, freuen wir uns auch weiterhin jetzt diese Kooperation, die wir da auch schon gestartet haben, auszubauen. Und ja, ich glaube, hey, der Markt wird immer komplexer. Und du brauchst Berater. Natürlich gibt es auch die Leute, die selber das auf irgendwelchen Neo-Apps machen. Und das finde ich auch gut. Ich finde alles gut, weil generell haben wir viel zu wenig Anlagesachen. Und es gibt den Bereich für die Berater. Es gibt die Leute, die einfach Krypto wie wild traden, weil sie Spaß dran haben. Es gibt Leute, die einfach ETFs kaufen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Wir sollten weiterhin einen bunten Blumenstrauß anbieten. Aber gemeinsam sollten wir sagen, wir brauchen in Deutschland eine stärkere Aktienkultur. So, und das vereint uns. Und dann gibt es die verschiedenen, den bunten Blumenstrauß. Und ich glaube, das für mich passt das so.
Ja. Ist das Geschäftsmodell, was euren, insbesondere den Flaggschiff-Fonds und euren Spezialisten, Spezialfonds sozusagen betrifft, ist es von deiner Persönlichkeit, von deinem Netzwerk abhängig oder wie muss ich mir diesen Akquiseprozess vorstellen? Wie kommt ihr auf die neuen Projekte? Ist das überwiegend dein Netzwerk oder ist es wirklich das Research-Team, was dir die Projekte vorstellt und du gehst dann mit deiner Expertise rein?
Du meinst jetzt, welche Fondsstrategien wir fahren? Oder
nee, ich will auf deine Person hinaus. Ne? Also wenn, also ist jetzt, ist die Performance des Teams, insbesondere von deiner ja, Bekanntheit und von deinem Netzwerk abhängig oder ist es ein Gegen und Nehmen?
Ja, also definitiv. Heutzutage sind die Köpfe, die hier arbeiten, sicherlich auch wegen meiner Person hier. Wir haben natürlich viel auch aus dem Venture Capital das Recruitment gemacht, aber das Ziel ist, deswegen kommen ja auch genau solche Größen wie zum Beispiel Mike als erfahrener Manager dazu, dass es in 2-3 Jahren unabhängig wird. Dass Tech Capital als Boutique ein auch breiter noch aufgestelltes Management, wir werden das Management auch noch ergänzen, um dann wirklich unabhängig zu sein und zu laufen unter Tech Capital. Ich glaube aber heutzutage ist fair zu sagen, dass noch viel an meiner Person hängt. Aber da sind wir halt in der Übergangsphase, wo dann das Management nach und nach quasi unabhängiger wird und man mehr Tech Capital kennt als Frank Thelen. Aber heute ist es noch viel Frank Thelen.
Ja, und eine meiner Herausforderungen, Aufgaben wird es halt sein, auch das Team neben Frank, vor allen Dingen das im Fondsberatungsgeschäft, also das Anlageteam, den Beraterinnen und Beratern und Investorinnen und Investoren, vorzustellen und die Arbeit hier noch konkreter zu beschreiben. Vielleicht zerlegen wir den Investmentprozess, Frank, zusammen. Das Ganze beginnt mit einer Ideengenerierung im erweiterten Investmentteam, im Ausschuss. Mhm. Und als Frank natürlich als Vordenker und einer, der die entsprechenden Kontakte hat, ein ganz wichtiges Element. Ich sage immer ganz gern, wir haben jetzt in Dillingen im Saarland ein Investment gemacht. Da sind wir persönlich mit dem CEO verbunden, aber dank Frank können wir halt auch sagen, dass wir bei einem ehemaligen Portfoliounternehmen, Palantir beispielsweise, das sehr bekannt ist, in Denver ebenfalls mit Alex Karp in Kontakt stehen durch dich. Also das sind natürlich unfassbare Vorteile, die sich dem Anlageausschussteam hier bieten. Ja. Zur selben Zeit, Frank, hast du ein Team von mehreren Köpfen, das sich hier tagtäglich im Maschinenraum ums Portfolio kümmert, weil du ja noch 2-3 andere Aufgaben zu erledigen hast.
Definitiv, aber man kann auch schon sagen, dass das Tech Capital aktuell mein Fokus ist. Und ja, aber wir haben auch die klassischen Dinge wie ein Bloomberg Terminal, die alle anderen auch haben, aber wir haben auch eigene Ansätze, eigene Teams, wir haben vor allen Dingen auch viele Partnerschaften, wo wir uns mit anderen Fondsmanagern, anderen Technologieinvestoren weltweit austauschen.
Also Wissenschaftsteam.
Also ja, es ist schon wirklich ein größeres Ding, was wir hier aufgebaut haben, weil es auch sehr langfristig angelegt ist. Ich will auch sagen, das Management ist beteiligt und auch da, wo ich sage, heute fängt noch viel quasi an Frank Thelen, um Talent hier zu gewinnen. Ja. Auch da wird sich sicherlich die Beteiligung nochmal verschieben, weil ich da auch zurückschrauben möchte über die Jahre. Und das ist einfach über Generationen hinweg ein stabiles Unternehmen wird mit einem unabhängigen Management. Das ist das Ziel, was wir hier haben, das so aufzubauen.
Ja, Mike, wie sind denn die Feedbacks aus dem Vertrieb? Also du bist ja eigentlich permanent unterwegs und sprichst mit Vermittlern, du machst Roadshows, Vorträge vor 20 Leuten, vor 200 Leuten. Was nimmst du wahr? Wie ist das Feedback? Kommen die ersten Investments über die Vermittler? Wie ist die Lage da draußen?
Ja, natürlich eine große, weite Frage, aber es ist genau das, was du sagst. Wir machen Roundtable im kleinen Kreis. Da bringe ich dann auch ganz gern Frank und Mitglieder aus dem Anlageausschuss mit, damit wir halt eben viel, viel besser und genauer noch akzentuierter beschreiben können, was hier eigentlich vonstatten geht. Und wir machen das vor größeren Versammlungen natürlich genauso. Und es ist wirklich so, dafür bedanke ich mich auch, dass wir schon die ersten positiven Zeichen aus dem Markt sehen. Und zwar teilweise sogar schon von semi-institutionellen Investorinnen und Investoren, auch aus dem Beraterinnen und Beratermarkt. Das stimmt uns unfassbar glücklich und froh. Und in diesem Kontext, Frank, können wir sagen, dass gerade die letzten Wochen uns natürlich wiederum froh stimmen. Thorsten, du sagtest gerade, du hast mich in den sozialen Medien gesehen, wo ich gestern vorgetragen habe. Und da war es so, wir haben bei diesem Investorenkreis, kann ich sagen, schon vor ein paar Wochen präsentiert, in der Hauptstelle sozusagen. Mhm. Und da haben die Ersten sich schon, haben ihre Investments initiiert und die freuten sich dann, als ich gestern dort auftrat, über zweistellige Zuwächse.
Ja.
Summa summarum, ich möchte sagen, wir sind draußen, um Vertrauen zu werben und sind da auch sehr uns sehr bewusst, dass wir hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben und möchten nachhaltig hier unseren Platz in der deutschen Beraterlandschaft finden. Wir sind extrem froh, dass das, was wir so begonnen haben zu erzählen mit dem Einstieg von mir Mitte Juli, jetzt auch erste Früchte trägt und wir ja eine richtig schöne Wertentwicklung aufzeigen können.
Ja. Du hast eben Roundtable erwähnt, wo du dann auch Frank mal mit im Gepäck hast. Die sind, also was muss man machen, um an sowas teilzunehmen?
Einfach in Kontakt treten. Also wie willst du Vertrauen eigentlich aufbauen, wenn nicht durch Transparenz?
Ja.
Die Türen hier in Bonn sind offen. Also ich kann nur jeden einladen, der mal uns vorbeischauen möchte. Und Frank, wie er sagt, legt großen Wert auf Tech Capital, auf sein Family Office, ist sehr, sehr häufig hier. Auch das ließe sich einrichten. Ich für meinen Teil trage dafür Sorge, dass wir auch in der Fläche unterwegs sind. Wir sind auch in kleineren mittelgroßen deutschen Städten unterwegs. Wir machen Roundtables. Wir wollen ganz transparent zeigen, was hier wirklich passiert, wie wirklich gearbeitet wird. Wir legen die Prozesse offen, wir legen Investments offen. Das ist genau das, was
wir diskutieren auch. Ne? Also genau, das ist ja wichtig, dass man sagt, dass Leute Fragen dazu haben und das können wir hoffentlich dann auch beantworten, weil das ja ein ehrliches und transparentes Produkt ist. Auch diese Woche bin ich mit Mike wieder gemeinsam auf der Straße. Also genau, wir sind, glaube ich, wirklich greifbar und wenn jemand sagt, hey, ich möchte das auch gerne nochmal in der direkten Diskussion erleben, kann einfach bei Tech Capital melden auf unserer Website und dann machen wir das auch ziemlich sicher möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, warum nicht.
Ja, mir kommt da gerade eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir mal so ein Roundtable für die Community hier aus dem Podcast organisieren?
Super gern.
Ja, super, genau. Also super gern. Wir meinen das auch ernst, ne, dass wir wirklich, denn es ist ein neues Produkt.
Ja.
Genau, wir freuen uns. Also lass uns, genau, stimm das gerne mit Mike ab. Ja. Wo ist der richtige Ort? Wo finden wir wo ist für deine Community am nächsten und am besten?
Ja.
Dann freu ich mich, wenn man da effektiv reisen kann, wenn der Flughafen nicht so weit weg ist oder wo es immer ist. So, dann setzen wir uns zusammen und besprechen. Wir präsentieren kurz und danach gibt es auch eine Diskussion.
Ja.
Denn wir stehen voll hinter unserem Produkt. Und sind wirklich auch sehr positiv gestimmt, was die nächsten Monate angeht und unser Portfolio liefert. Und ja, wir freuen uns über solche Gespräche.
Ja, cool, dann machen wir das doch. Wie viel sollten dann so ein, also 10, 20, was ist da so eine geeignete Größe?
Es ist uns, ich will nicht sagen, es ist uns völlig egal, weil wir dich kennen, Thorsten, und du wirst schon dafür Sorge tragen, dass es eine wertige Runde sein wird. Wir kämpfen wirklich um jede Einzelnen, um jeden Einzelnen da draußen, weil wir so eine Art Graswurzelbewegung gerade dabei sind, in Gang zu setzen. Das ist uns extrem wichtig. Und wir sehen den ersten Zuspruch. Und was mich auch sehr freut und damit auch meine Einschätzung von Beginn an bekräftigt und bestätigt, ist die Tatsache, dass wir ja auch mit institutionellen Investoren sprechen, die unseren Ansatz ebenso sehr spannend finden, Frank. Und da bist du auch mit dabei. Wir sitzen dann zu zweit oder zu dritt von Tech Capital in institutionellen Runden und bekommen Zuspruch. Insofern, aber das bedeutet nicht, dass wir die Bodenhaftung verlieren, sondern wenn wir sagen nachhaltig, dann meinen wir auch nachhaltig und dazu gehört halt Transparenz und dass wir vor Ort sind und dadurch, dass wir im Bonner Bogen zu Hause sind, ist es auch gewährleistet, dass wir uns, Thorsten, wie wir beide damals im hohen Norden sehen oder dass ich, wie bei der Gruppe, bei der ich gestern vorbeischauen durfte, im deutschen Süden vorbeischaue. Ja. Österreich ist eine sehr, sehr wichtige Region für uns. Und deswegen bin ich in dieser Woche, glaube ich, in 7 Städten an 5 Tagen. Aber das gehört dazu.
Und genau, lass es uns wissen. Du kennst deine Community, du weißt, was ist. Man muss schon fairerweise sagen, es muss relevant sein. Das muss man auch fairerweise sagen. Wir haben auch unsere Lessons learned von mir, wo Mike noch nicht an Bord war, wo wir, glaube ich, ein bisschen wilden Vertrieb gemacht haben, ne, und das eine oder andere mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, waren das denn jetzt die richtigen Ansprechpartner oder wollten die damals einfach quasi nur ein Autogramm oder Selfie haben, sondern es müssen relevante Gruppen sein, aber dann sind wir wirklich vor Ort und machen einfach echte Arbeit, diskutieren, stellen vor und freuen uns darauf.
Ja, das organisieren wir, dass da keiner, also wir nur 34F zum Beispiel, ne? Also die Zulassung muss ja schon da sein, dass auch der Fonds vermittelt werden kann am Ende. Das, ja. Also das würden wir dann organisieren oder das werden wir organisieren, sagen wir mal so. Ganz kurze technische Frage, der Fonds ist mit Sicherheit auch sparplanfähig, ne? Also man kann gerade jetzt, wenn das um Kinderdepots geht und so, wahrscheinlich auch dann Sparplan nutzen.
Absolut. Wichtig, wichtig. Geradezu ideal aufgrund der Schwankungsintensität, die mit diesem Segment einhergeht für Sparpläne. Und ein Zukunftsprodukt schlechthin. Deswegen gut, dass du die Kids ansprichst.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine der großen wichtigen Zielgruppen, ne? Ich glaube, wir haben ein gutes Bild gegeben, und ich glaube, es ist auch sehr deutlich geworden, Frank, was du ja eben angesprochen hast. Oder nee, Mike, du sagst es, dass diese Bodenhaftung und so, ja, also es ist, also mir wird sehr, sehr deutlich, ich wusste es ja vorher schon, aber ich glaube auch jedem Zuhörer ist jetzt klar geworden, dass ihr eben jetzt nicht irgendwelche Freaks seid, die jetzt hier getrieben irgendwie auf Vollgas unterwegs sind und ich sag mal, alles, was nicht gleich irgendwie mega die Cashflows bringt, hier links und rechts liegen lasst, sondern ihr seid gesprächsoffen, ihr sprecht locker, auch Frank, du nimmst dir die Zeit, also total angenehm. Und das finde ich, war jetzt auch meinerseits das Ziel, eben mal für die Vermittlerschaft darzulegen, dass es eben nicht dieser Promi-Fonds ist, sondern dass da wirklich ein Ansatz dahinter steckt, ne? Und man auch mit euch vernünftig reden kann. Also wirklich, wirklich cool. Und glaube, da haben wir eine gute Botschaft gebracht. Frank, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn du hier im Podcast bist, mit
Ja.
dir einmal kurz über die letzten 2, 3 Wochen der deutschen und auch vielleicht sogar weltweiten Politik zu sprechen. Insbesondere, du hast ja vorhin auch schon das Altersvorsorgedepot angesprochen. Lass uns
Ja.
erstmal in Deutschland bleiben. Wie schätzt du denn die Lage jetzt ein, was dieses Thema angeht?
Du, ich habe gerade gestern Nacht noch mit einem der 3, 4 Köpfe gesprochen, die da jetzt alles zusammensetzen müssen, den genau einen ständigen Austausch mit den Personen, werde mich auch jetzt im Wahlkampf engagieren. Das will ich jetzt hier noch nicht näher ausdrücken, wie, aber ich werde mich engagieren und ja, ich glaube, Deutschland braucht dringend Neuwahlen. Ich glaube, das darf ich vielleicht an der Stelle schon sagen, auch wenn das Mike manchmal nicht so gerne mag, aber dass ich das Verhalten aktuell von Olaf Scholz nicht gut finde. Das heißt nicht, dass nicht jeder die SPD wählen darf. Ja, also natürlich gerne wählt die SPD, wenn ihr wollt. Ich persönlich als Frank finde das Verhalten von unserem Bundeskanzler aktuell nicht gut. Warum? Ich muss nicht einen Minister persönlich angreifen, sondern ich kann ihn auch entlassen und ich kann auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich finde, als Kanzler hat man eine andere Staatswürde dahinter. Und zu sagen, ich schiebe jetzt mal diese Neuwahlen irgendwie raus, das ist einfach unwürdig. So. Und die Systeme sind aus anderen Gründen so gebaut worden und heutzutage braucht man das nicht. Das heißt, lieber Herr Scholz, stellen Sie die Vertrauensfrage sehr, sehr schnell. Und dann ist die Frage, welche Regierung bekommen wir? Dazu werde ich mich dann in den nächsten Wochen noch sehr umfangreich äußern.
Genau. Und ich darf die Nachricht hinterher schicken, dass man das bitte nicht zur Polarisierung nutzen soll, diese Thematik, dass wir hier einen Unternehmenslenker haben, der seine Meinung hat und damit nicht hinterm Berg hält. Ich glaube, der deutschen Gesellschaft, nicht nur der deutschen, aber auch unserer Gesellschaft wird es gut tun, wenn das mehrere tun würden. Denn je aktiver wir diskutieren und uns mit den wirklich vordringlichen Problemen beschäftigen, desto besser, glaube ich, ist für die aufgeklärte politische Mitte. Das wäre nur mein Wort zum Sonntag.
Ja, eine Frage habe ich noch, die so ein bisschen auch privaten Hintergrund hat bei meiner Seite, weil wenn ich mich in mein Auto setze und 10 Kilometer Richtung Westen fahre, dann bin ich an der Baustelle, wo die Northvolt-Fabrik gebaut wird. Und gerade hier regional wird es massiv diskutiert, gerade weil natürlich jetzt auch aus Schweden, aus dem Hauptstandort halt da Meldungen kommen, ob da irgendwie eine Insolvenz droht oder was auch immer. Und dann wird halt groß stark in Frage gestellt, ob der Standort Deutschland überhaupt geeignet ist für Batterietechnologie und so weiter. Da würde ich gerne von dir auch mal was dazu hören, weil es mich jetzt ja, ich sage mal in Anführungszeichen, persönlich betrifft, weil hier, wie gesagt, bei uns vor der Haustür halt jetzt auf, was ich, ein paar Hektar Land halt jetzt eine Fabrik gebaut werden soll, die Batterien herstellen soll, wo jetzt, ne, der erste Großkunde schon, zumindest wenn man der Presse glaubt, halt abgesprungen ist und, ne, Aufträge storniert hat und so weiter. Also eine sehr gemischte Gefühlslage hier bei uns regional.
Du, ich glaube, auch meine persönliche Analyse, dem muss auch nicht jeder zustimmen, ist, dass Deutschland aktuell keine gute Wirtschaftspolitik macht. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wo wir im Wachstum oder auch wie viel Produktion aufgebaut wird oder wie gut wir digitalisieren, dann sind wir das Schlusslicht. So. Und deswegen glaube ich auch, dass sich hier was ändern muss politisch, dass wir eine Regierung brauchen, die eine andere Wirtschaftspolitik macht. Aber dafür gibt's ja die Demokratie. Das ist ja das Schöne. Und wenn einer sagt zum Beispiel, wir sollten noch mehr Sozialthemen aufbauen und vielleicht brauchen wir gar nicht so eine stark wachsende Wirtschaft, dann akzeptiere und respektiere ich das. Und das ist dann der Wählerwille. Ich persönlich stehe für eine starke Wirtschaft. Also ich setze mich dafür ein. Und ich möchte gerne, dass ein Northvolt, ein Lilium, ein Marvel Fusion, ein IQM und wer da noch alles abgehauen ist und pleite gegangen ist, wenn er denn eine sinnvolle Technologie hat natürlich, in Deutschland produziert. Und ich möchte auch gerne, dass Porsche weiterhin hier produziert und eben nicht wegen IRA in den USA geht. Ich möchte gerne, dass unsere Energiepreise langfristig runterkommen. Ich möchte nicht, dass wie jetzt mal wieder in den letzten Tagen wir wie blöde Kohle verbrennen, sondern ich habe da Alternativen, die ich gerne in Deutschland sehen würde. Aber hey, das ist Politik. Und da kann jeder seine Meinung haben, das ist das Gute. Jeder sollte seine Stimme nutzen, finde ich, zur Wahl gehen, wenn wir sie dann bald hoffentlich haben. Und ich werde mich dann in den nächsten Wochen äußern, welches der Parteiprogramme, welche Köpfe aus dem politischen Spektrum ich als Frank Thelen persönlich am sinnvollsten für Deutschland finde.
Mhm. Mike, lass uns mal damit abschließen, dass wir wieder zurück auf den Fonds und das Ursprungsthema kommen. Was würdest du als abschließendes Statement, insbesondere ja den Jungvermittlern, die hier zuhören, zurufen, wenn es an die Front geht, sage ich jetzt mal, also Kunde trifft auf Vermittler und es geht eben darum, hey, kaufe ich jetzt bei dir als mein Berater einen gemanagten Fonds oder mache ich doch lieber alles, also setze ich alles auf eine Karte und gehe auf mein Neo-Broker-App und mache dort alles selbst. Also was würdest du einem jungen Vermittler, der vielleicht jetzt vertrieblich noch nicht so stark ist, raten oder ihm auch mitgeben als Tipp für seine Gespräche, um am Ende vielleicht auch euren Fonds zu vermitteln?
Ja, also auch das müssen wir vom Berater her denken und wir können sehr geschickt überleiten von Franks und deinem Thema zu unserem. Ihr habt unter anderem indirekt über die Batterietechnologie, damit auch über die Automobiltechnologie gesprochen und die Präsidentin des hiesigen Automobilverbandes, Müller, hat bereits gesagt, dass die deutsche Automobilindustrie eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Da geht es um hohe Energiepreise, also wieder das Thema, über das du gesprochen hast. Es geht um das Ausbleiben der Innovation, wieder ein Thema, über das ihr gesprochen habt. Und das sind genau unsere Themen, die im Fonds gespielt werden. Also es ist überhaupt keine Frage, ob das, was wir hier machen, relevant ist oder nicht. Es ist höchst relevant. Ja. Der Vorteil ist, zumindest wenn wir über den Fonds sprechen, dass wir global denken. Ja, Frank hat gerade über das Venture Capital, kann man sagen, immer noch eine Präferenz für den deutschsprachigen Raum, weil das hier einfach, weil es ihm darum geht, die deutsche Infrastruktur zu stützen, ist aller Ehren wert. Im Fonds haben wir einen globalen Ansatz. Hier identifizieren wir die globalen Innovations- und Wachstumstreiber von morgen noch unterbewertet. Also man kann, und das kann ich den jungen Beraterinnen und Beratern, Vermittlern nur mitgeben, dass wir hier eben ein höchst spannendes Produkt haben, anhand dessen sie ihre Klientel wiederum partizipieren lassen können an diesen Innovations- und Wachstumsthemen. Und jetzt kommt's. Natürlich niemals alles auf eine Karte zu setzen. Über die Konstellationsrisiken haben wir schon gesprochen. Wir haben hier einen wunderbaren Baustein zur Beimischung. Also auch bitte nicht alles auf Tech Capital setzen, sondern uns zur Beimischung nutzen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man über das andere, was man schon im Portfolio hat, sehr hohe Konzentrationsrisiken im Portfolio hat. Und wir wissen nicht, wie lange Big Tech weiterläuft. Nur eins steht fest, nicht jedes der Unternehmen, das heute so prominent platziert ist im Index, wird so weiterlaufen und das zeigen die letzten Wochen, Monate schon, dass es hier eine Umkehr geben kann, eine Rotation geben kann. Deswegen werben wir für das Vertrauen und für den Zuspruch, dass die Berater hier in der Landschaft ein Unternehmen aus der Region unterstützen und beimischen und damit die Portfolios nicht zuletzt der Kunden zukunftssicher aufstellen.
Okay, cool. Dann danke ich euch für das Gespräch, für die Zeit. Und ich werde mich melden bezüglich des Community-Treffens. Das wird mit Sicherheit eine gute Sache.
Und wir freuen wir uns auch. Ja. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass wir beide sein durften. Vielen Dank für euer Interesse, eure Zeit, Und ja, wir freuen uns dann auf das Community-Treffen. Ich würde sagen, auf bald. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
Bis bald. Macht's gut da draußen. Ciao.